Stell dir vor, du hast so eine traditionelle Möbelfabrik, also wirklich so eine richtige Manufaktur. Und eines Tages kaufst du eine Maschine, die diese ganzen Standard-Holzteile komplett automatisiert herstellt.
Und zwar wahrscheinlich doppelt so schnell und komplett fehlerfrei, oder?
Richtig, ganz genau. Und der absolut logische Schluss, den wir da jetzt alle ziehen würden, wäre eigentlich: Okay, super, ich brauche ab sofort nur noch halb so viele Leute.
Was ja die klassische Erzählung ist, ne?
Absolut. Aber dann passiert in der Realität etwas völlig Verrücktes. Diese Maschine spuckt so unfassbar viele von diesen perfekten Standardteilen aus, dass du plötzlich sogar noch mehr Personal brauchst.
Das klingt erstmal total paradox. Wofür brauchst du die dann?
Du brauchst plötzlich jemanden, der diese schiere Masse an Qualität kontrolliert. Du brauchst Leute, die diese ganzen perfekten, aber eben auch todlangweiligen Standardteile zu etwas Einzigartigem zusammensetzen.
Weil der reine Standard auf dem Markt plötzlich extrem billig und damit irgendwie auch wertlos geworden ist, ne?
Exakt. Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, brauchst du jemanden, der mit absolut kühlem Kopf entscheidet, was diese Maschine angesichts der aktuellen Marktlage überhaupt als nächstes produzieren soll.
Und genau diese Fabrik ist eigentlich das perfekte Sinnbild für das vielleicht, ich sag mal, massivste Paradoxon der aktuellen KI-Revolution.
Ja, und genau da setzen wir in unserer heutigen tiefgehenden Analyse an. Das ist eine Ausgabe aus unserer Reihe der KI-Vordenker, die ja von Dr. Peter Schopf kuratiert wird.
Eine super spannende Thematik. Wir wollen heute nämlich einer scheinbaren Kontroverse auf den Grund gehen. Die große Frage lautet ja: Warum feuern Unternehmen die künstliche Intelligenz bereits heute absolut maximal in ihre Prozesse integrieren, eigentlich niemanden?
Das ist wirklich der Punkt, wo wir in die Tiefe gehen müssen. Ich meine, die mediale Erzählung da draußen ist ja eine komplett andere. Da liest man fast ausschließlich von drohender Massenarbeitslosigkeit.
Ja, Weltuntergangsszenarien überall.
Genau. Aber die These, die wir heute mal mit ganz konkreten Daten durchleuchten, sagt etwas fundamental anderes aus. Nämlich Automatisierung ersetzt menschliche Arbeit nicht einfach eins zu eins. Sie macht lediglich Standardkompetenz extrem billig.
Und dieser krasse Preisverfall bei der reinen Umsetzung, der erzeugt eben eine gigantische, völlig neue Nachfrage nach etwas anderem. Nach menschlicher Rahmung, nach komplexer Urteilskraft, Qualitätssicherung und ganz wichtig nach Differenzierung.
Und da schlagen wir auch die Brücke zu Konzepten, die du vielleicht, wenn du uns regelmäßig zuhörst, schon kennst. Also Konzepte wie alle Prompten kaum jemand plant. Und auch The Leadership Skill AI can't replace.
Weil sich der wahre Wert unserer Arbeit gerade wirklich dramatisch verschiebt. Es geht nicht mehr darum, einfach nur die beste Antwort zu liefern. Das macht die Maschine ohnehin schneller.
Richtig, der Wert liegt darin, die besseren Fragen zu stellen und den strategischen Rahmen zu bauen. Um zu verstehen, wie das in der Praxis heute schon aussieht, stützen wir uns heute auf den Essay After Automation von Dan Shipper.
Ein fantastischer Text. Und Dan Shipper ist ja nicht nur Analyst, der theoretisiert, sondern der ist selbst CEO.
Genau, sein Unternehmen heißt Every. Das ist so ein Medien- und Tech-Unternehmen mit, ich glaube, knapp 30 Mitarbeitern.
Und die spielen das KI-Game nicht nur so ein bisschen zum Texte zusammenfassen.
Nee, absolut nicht. Die reizen das komplett aus. Die nutzen Modelle wie Codex oder Claude Code für ihre Softwareentwicklung, für Design, fürs Schreiben und für den gesamten Kundenservice.
Das Verrückte ist ja, Shipper lässt 95% seiner eigenen E-Mails von KI entwerfen. Der ist praktisch permanent auf Inbox Zero. Er muss sich die Entwürfe nur noch ansehen.
Und jetzt kommt das eigentliche Paradoxon. Trotz dieser massiven Automatisierung haben die niemanden entlassen.
Im Gegenteil, die stellen sogar noch ein. Redakteure, Ingenieure, Leute für den Kundenservice. Und das steht ja wirklich diametral zu dem, was, sagen wir mal, Leute wie Dario Amodei warnen. Der Anthropic-CEO sagt ja, dass die Hälfte aller Einstiegsbürojobs bald weg sein könnte.
Oder nimm Ken Griffin, diesen Hedgefonds-Milliardär. Der sagt sogar hochqualifizierte Jobs voraus, die massenhaft wegfallen werden. Aber warum irren die sich, wenn man sich dieses reale Beispiel von Avery anschaut?
Weil die einen faszinierenden ökonomischen Mechanismus übersehen. Was wir hier beobachten, ist im Grunde eine moderne Version des Jevons-Paradoxons.
Erklär das mal kurz.
Also, wenn eine Ressource billiger und effizienter nutzbar wird, dann sinkt der Verbrauch eben nicht. Er steigt dramatisch an. KI kommodifiziert letztlich nur den sogenannten Rückstand menschlicher Expertise.
Ah, okay. Lass uns diesen Begriff Rückstand kurz greifbar machen. Das ist quasi das kondensierte Wissen der Vergangenheit, das in Daten gegossen wurde, richtig?
Ganz genau. Es ist alles, was explizit genug ist, um als Trainingsdaten zu dienen. Der ganze Code auf GitHub, alte Fachartikel, Best Practices.
Das erinnert mich extrem an das Phänomen, wenn man Autobahnen ausbaut. Da dachte man ja früher auch immer, cool, wir bauen eine dritte Spur, dann gibt's weniger Stau, weil sich alles besser verteilt.
Was ja in der Realität nie funktioniert hat.
Absolut nie. Die neue Spur macht das Fahren einfach attraktiver. Die Hürde sinkt, mehr Leute setzen sich ins Auto und am Ende hast du noch mehr Stau als vorher.
Das ist ein super Bild. Und genau das ist die KI in der Wissensarbeit. Wenn Standardcode plötzlich fast nichts mehr kostet, entlassen Firmen nicht ihre Entwickler. Die sagen sich, geil, dann bauen wir jetzt 5-mal so viel Software.
Wahnsinn. Und dazu haben wir auch diese unglaublichen Zahlen aus dem Essay, wenn wir uns mal die Open-Source-Welt ansehen.
Ja, da sieht man das extrem deutlich. Plötzlich kann jeder Junior-Entwickler dank KI hochkomplexen Code generieren. Der Output explodiert förmlich. Nimm mal das Projekt OpenClaw. Die hatten bis Mitte Mai 2026 sage und schreibe 44.000 Pull-Requests.
44.000 Einreichungen von neuem Code? Warte, lass uns das mal in Relation setzen. Das riesige Projekt Kubernetes hatte im ganzen Jahr 2022 gerade mal so um die 5.200 Einreichungen, oder?
Genau. Und OpenClaw macht 44.000 in nicht mal einem halben Jahr. Das ist eine absolute Flutwelle an Code.
Aber das erzeugt doch sofort einen gewaltigen neuen Engpass. Weil irgendjemand muss diesen ganzen generierten Kram ja kontrollieren.
Exakt. Die Algorithmen spucken in Sekunden tausende Zeilen aus, aber dann muss sich da ein menschlicher Senior-Entwickler hinsetzen, der muss den Kontext prüfen, Sicherheitslücken finden und schauen, löst das überhaupt unser eigentliches Problem?
Das heißt, die Arbeit verschiebt sich von der reinen Erstellung hin zur Qualitätskontrolle. Und genau da entsteht dann das, was im Essay so passend als Slop bezeichnet wird, oder?
Ja, der Slop. Wenn diese Flutwelle an KI-Output völlig unkontrolliert durchs Unternehmen rauscht, bekommst du diese sichtbare, extrem repetitive Gleichförmigkeit.
Weil am Ende ja alle dieselben großen Sprachmodelle nutzen, die auf denselben alten Daten trainiert wurden.
Richtig, wenn 100 Leute eine KI bitten, einen Blogpost über Führung zu schreiben, kriegst du 100-mal den gleichen fehlerfreien, aber völlig generischen Einheitsbrei.
Weißt du, woran mich das erinnert? An Fast Fashion in der Modeindustrie.
Ah, erklär mal.
Naja, als Mode plötzlich massenhaft und billig kopiert werden konnte, hat der reine Look seinen Status verloren. Wenn jeder für 5 Euro ein T-Shirt im Gucci-Look tragen kann, ist das nichts Besonderes mehr. Echter Wert entsteht dann wieder nur durch das Maßgeschneiderte.
Genau, die perfekte Passform für die individuelle Situation. Und auf unsere These übertragen heißt das, wenn die Standardlösung gratis ist, liegt der einzige Wert in der hochspezifischen Anpassung durch den Menschen.
Also die Frage, passt dieser generierte Code wirklich in unsere 20 Jahre alten Legacy-Systeme? Da braucht es dann Dr. Petershops menschliche Differenzierung.
Absolut. Und weil reine Standardausgaben zur billigen Ware verkommen, ändert sich gerade die Art und Weise, wie wir mit KI zusammenarbeiten.
Da beschreibt die Analyse ja zwei ganz unterschiedliche Modi. Der erste ist die Delegation, also Agenten als quasi echte Angestellte.
Wie bei Avery, die haben da diesen Kundenservice-Agenten, der Finn heißt.
Ja, und dieser Finn ist so tief integriert, der schließt 40% aller Support-Tickets komplett eigenständig. Und das ist reine Routineautomatisierung. Aber der viel wichtigere Modus ist ja die direkte Mensch-KI-Kollaboration.
Und da bringt Kiran Klassen dieses wunderbare Bild ins Spiel, dass man sofort versteht, das menschliche Sandwich.
Oh ja, das liebe ich. Das musst du dir, der jetzt gerade zuhört, mal für deinen eigenen Alltag vorstellen. Bei jeder wichtigen Aufgabe bist du ab sofort das Brot.
Ein sehr schmeichelhafter Vergleich.
Haha, ja, aber es stimmt. Das obere Brot bist du, du definierst den strategischen Rahmen. Du weißt, hey, dieser Kunde ist heute echt mies drauf. Oder du kennst die unausgesprochenen politischen Probleme im Team. Das kann die KI ja nicht riechen.
Genau, du gibst die Richtung vor und dann kommt der Belag, also das Fleisch im Sandwich. Das ist die KI, die macht die fleißige Standardarbeit, schreibt den Entwurf oder analysiert die Excel-Tabelle.
Und dann kommst wieder du als das untere Brot. Du kontrollierst das Ergebnis und das ist das Wichtigste. Du integrierst es in die echte, physische und soziale Realität deiner Firma.
Und wenn du dieses Sandwich nicht baust, dann bricht das ganze System super schnell zusammen.
Schipper erzählt von einem Experiment, da haben die jedem Mitarbeiter einen eigenen, hochgezüchteten KI-Agenten gegeben.
Man sollte meinen, da explodiert die Produktivität, oder?
Das war die Erwartung. Aber die Realität war, dass die Dinger nach kurzer Zeit völlig verkümmert sind und ignoriert wurden.
Weil KI-Agenten ohne Pflege verwildern. Wenn du als Mensch nicht ständig neuen Kontext fütterst und korrigierst, driftet der Output sofort wieder in diesen nutzlosen Slop ab. Denk mal an dich selbst. Wie oft haust du einfach schnell eine Frage in ChatGPT, ärgerst dich dann über die flache Antwort und machst es am Ende doch selbst?
Da hast du das Sandwich vergessen.
Das ist genau dieses alle Prompten kaum jemand plant. Die Leute hoffen, die KI baut auch noch den Rahmen für sie.
Was sie eben nicht tut. Aber das wirft eine interessante Frage auf. Wenn das alles so klar ist, warum haben dann selbst in der Tech-Industrie alle so wahnsinnige Angst vor den neuesten Benchmarks?
Ja, diese Leistungsgrafen gehen ja fast senkrecht nach oben. Man kriegt das Gefühl, die Maschinen werden in Echtzeit schlauer als wir. Das führt ja zu einer regelrechten Chartpsychose.
Chartpsychose ist da genau der richtige Begriff. Wenn du isoliert auf diese Tests starrst, kriegst du Panik. Nimm mal diesen Test Humanity's Last Exam. Da liegt die KI schon bei 44% Erfolgsquote. Bei hochkomplexem Expertenwissen. Oder dieser GDP-Val von OpenAI, der misst ja, wie gut die KI reale wirtschaftliche Arbeit erledigen kann. Die sind da bald bei 85%.
Und Avery hat ja selbst diesen Senior Engineer Benchmarks gebaut. Da geben sie der KI absolut unsauberen, nur nach Bauchgefühl geschriebenen Code-Vibe. Coded nennt man das.
Und die Aufgabe ist, aus diesem Chaos ein sauberes neues System zu bauen. Und da holt GPT 5.5 einfach mal 62 von 100 Punkten. Da denkt man sich doch, okay, der Senior-Entwickler ist jetzt wirklich arbeitslos.
Das ist genau die Illusion dieser Benchmarks. Die messen nämlich immer nur die Arbeit, die innerhalb eines bereits perfekten Rahmens passiert.
Lass uns das mal am GDP-Well enttarnen. Wenn man liest, 85% der Arbeit eines Wirtschaftsprüfers automatisiert, klingt das krass. Aber schau dir mal an, was sie der KI da als Prompt reinfütteln.
Das ist wirklich absurd. Der Prompt ist ein absolutes Meisterwerk an menschlicher Vorarbeit.
Da steht nicht, prüf mal unsere Bücher.
Nein, da steht dann, berechne die Stichprobengröße mit exakt 90% Konfidenzniveau und 10% Fehlertoleranz. Schließe explizit die Banken in Griechenland, Brasilien und den Emiraten mit ein, weil es da letztes Jahr Auffälligkeiten gab.
Da muss man sich mal fragen, wer hat denn in dem Szenario die eigentliche Intelligenzleistung erbracht?
Exakt. Das Modell rechnet das nur runter.
Ja.
Aber der Mensch wusste, dass es in Brasilien ein Problem gab.
Ja.
Der Mensch hat entschieden, dass hier 90% Konfidenz strategisch richtig sind.
Denn Schipper nennt das das Schmuggeln von Intelligenz. Die härteste Arbeit ist schon erledigt, bevor die KI überhaupt anfängt zu rechnen. Die KI kriegt in diesen Benchmarks die Realität immer perfekt gefiltert und mundgerecht serviert. Und das ist genau the leadership skill AI can't replace. Aus dem völligen Chaos der Realität überhaupt erstmal ein strukturiertes Problem zu formulieren, das ist das Rahmensetzen.
Wenn der Benchmark bei 100% ist, heißt das nur, die Ausführung innerhalb des Rahmens ist jetzt spottbillig.
Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, aber ich muss trotzdem mal den Advocatus Diaboli spielen. Die Technologie bleibt ja nicht stehen. Was ist mit echter AGI, also künstlicher allgemeiner Intelligenz, die sich ihre Rahmen selbst baut?
Das ist die ultimative Horrorvision der Tech Bros. Aber Schipper holt da Zenos Paradoxon raus. Achilles und die Schildkröte. Egal wie schnell Achilles rennt, er holt die Schildkröte nie ganz ein, weil sie immer schon ein kleines Stück weiter ist.
Und das heißt für die KI?
Die Maschine rennt rasend schnell, aber die Lücke zwischen menschlicher Handlungsfähigkeit und maschineller Umsetzung regeneriert sich permanent neu.
Moment, aber wir reden doch ständig von Agentic AI. Von Agenten, die selbstständig handeln. Da ist doch keine Lücke mehr.
Da verwechseln wir zwei völlig verschiedene Dinge. Agent und Agency. Ein Agent handelt im Auftrag eines anderen. Er optimiert Klickraten, weil ein Mensch gesagt hat, dass das jetzt wichtig ist.
Und was ist dann echte Agency?
Agency heißt, einen eigenen inneren Antrieb zu haben. Etwas für sich selbst zu wollen, auch wenn es niemandem nützt. Echter Wille.
Ah, und dazu passt dieses geniale Beispiel aus dem Text mit dem Kleinkind. Wenn du so ein Kleinkind mal durch einen KI-Benchmark jagst, ist das ein totaler Ausfall.
Das Kind kann kein Python coden und scheitert an jedem Logiktest. Es ist wirtschaftlich völlig nutzlos.
Aber das Kind hat etwas, was kein Sprachmodell mit Milliarden Parametern hat. Es hat eigene Absichten. Das Kind sieht einen roten Ballon, will den haben. stupst ihn an.
Vielleicht sticht's mit einer Gabel rein, nur um zu sehen, was passiert.
Genau. Und dann guckt es zur Mutter rüber, lacht die oder gibt's Ärger? Das ist Spieltrieb, das ist pure Neugier aus sich selbst heraus.
Und im krassen Gegensatz dazu steht die KI-Entwicklung. Tausende Ingenieure verbringen Monate damit, den Modellen jeden Funken von rebellischem Eigeninteresse abzutrainieren. Die werden durch Reinforcement Learning extrem auf Unterwürfigkeit und Nützlichkeit gedrillt.
Solange also die KI nicht morgens aufwacht und sagt, du, heute habe ich keinen Bock auf Code Reviews, ich male jetzt lieber Landschaften, bleibt sie ein reines Werkzeug. Wir geben den Zwick vor.
Das bringt unsere Analyse wirklich wunderbar auf den Punkt. Ob Jevons Paradoxon, Sloop oder das menschliche Sandwich, die Essenz für den Zuhörer ist klar. Deine Existenz ist nicht bedroht, wenn du aufhörst, dich über reine Ausführung zu definieren.
Weil diese fehlerfreie Produktion von Standardcode oder Texten ab sofort kommodifiziert ist. Das ist jetzt billige Ware.
Dein wahrer Wert liegt im kritischen Denken, in der Urteilskraft, zu erkennen, was dieser eine Kunde genau heute in dieser verrückten Situation braucht.
Und um diesen Gedanken wirklich sacken zu lassen, habe ich zum Abschluss noch eine kurze Geschichte für dich. Die ist von Rabbi Hanoch und steht in Martin Bubers Der Weg des Menschen.
Oh, die ist klasse.
Ja, die passt perfekt. Da geht es um einen Mann, der extrem vergesslich war. Jeden Abend vor dem Schlafen hatte er Panik vom nächsten Morgen, weil er nie wusste, wo seine Kleider lagen.
Ein richtiges Chaosleben.
Genau. Also denkt er sich, ich überliste das. Er nimmt Zettel und Stift und schreibt beim Ausziehen millimetergenau auf, wo er was hinlegt.
Sehr effizient. Ein echter Systemarchitekt.
Am nächsten Morgen wacht er auf, freut sich total, nimmt den Zettel und liest Mütze auf dem Stuhl. Er setzt sie auf, Hose über der Bettkante, er zieht sie an, er arbeitet den Prozess komplett fehlerfrei ab.
Bis er dann vorm Spiegel steht.
Richtig. Er steht fertig angezogen vorm Spiegel und plötzlich kriegt er eine absolute existenzielle Panik. Er schaut sich an und sagt, es ist ja alles schön und gut, meine Kleider habe ich gefunden. Aber wo bin ich eigentlich, ich?
Das trifft den Nerv unserer Zeit so unfassbar gut.
Absolut. Wir lagern gerade in Rekordtempo alles aus. Code, Mails, Prozesse, alles wird perfekt automatisiert. Aber wenn wir jeden Standardschritt an Agenten delegieren, wo genau bleibt dann noch unser unverwechselbares Ich in unserer täglichen Arbeit?
Wo ist der menschliche Kern, der nicht in einen Prompt passt?
Ganz genau. Welchen Rahmen setzt nur du? Nimm diese Frage mal mit in deinen Tag und schau dir deine Aufgaben mal durch diese Linse an. Danke, dass du bei dieser tiefgehenden Betrachtung dabei warst.
Bis zum nächsten Mal.